Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Social E-Commerce Show. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf und ich habe wieder den wunderbaren Ilia Kavas hier. Hi Ilia.
Hi, grüß dich Alex.
Wir mussten jetzt eine kleine Pause einlegen, weil einfach so viel zu tun war. Du hast hunderte, vielleicht tausende von Fotos gemacht in den letzten Wochen.
Ja, war auf jeden Fall dreistellig.
War auf jeden Fall dreistellig. Wir mussten ganz viele Ads schalten für Kunden, natürlich das vierte Quartal vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich trotzdem den zweiten Teil des unwiderstehlichen Angebots noch abarbeiten. Das sind wir natürlich allen schuldig. Und genau das werden wir tun. Wir werden gleich natürlich noch die Pipdecks nochmal durchgehen. Wir werden eine kurze Zusammenfassung machen vom letzten Mal. Ja, was war eigentlich nochmal ein unwiderstehliches Angebot? Was sind diese fünf Schritte der Wertschöpfung? Die ersten, sagen wir mal, zweieinhalb haben wir geschafft. Und dann werden wir die anderen zweieinhalb nochmal abschließen, damit es hier ein rundes Bild gibt. Das Thema war einfach so groß und so wichtig, dass ich persönlich da gerne wirklich tief ins Detail gehen wollte. Denn das macht schon einiges aus, was ich so in den letzten Online-Shops gesehen habe. Ilia, vorher, du hast mir mal so ein Bild bei WhatsApp über dich geschickt. Ich meine, ich bin ja immer erstaunt, wie du dich mal reinhängst in so Kundenprojekte. Und erzähl doch mal ganz kurz, was du da gemacht hast.
Ja, Kunde hat bei mir ein Fotoshooting für ein Strandbadetuch angefragt. Und dann habe ich halt mal so ganz verblümt gefragt, ist denn Budget dafür da, dass ich irgendwo in Urlaub fliege mit dem Tuch, um wirklich on-location Bilder zu machen? Natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich den Strand halt einfach ins Studio. Und dann bin ich, also ihr müsst wissen, vor einem Fotoshooting, entweder ich fahre zu Ikea oder in den Baumarkt. Diesmal war es der Baumarkt.
Ja.
Und ich habe mir dann 100 Kilo Spielsand besorgt, der wirklich wie so Sandstrand ausschaut.
Was?
Hab hier eine Plane auf meinem Parkettboden im Studio ausgebreitet. Hab erstmal einen Sandkasten aufgebaut. Und die Sandfläche war dann wirklich so groß, dass dieses 1,80 Meter große Strandtuch plus Model da noch drauf gepasst haben. Und jetzt habe ich eine super Grundlage, um das Model inklusive Produkt dann in die richtige Strandlocation rein zu photoshoppen, ohne dass es jetzt extrem unwirklich oder unecht ausschaut.
Du bist mein Held, Ilia. Also ich war ja schon erstaunt, als du auch gesagt hast, also du schickst mir auch so WhatsApp nach, so, hey, ich habe jetzt ein Badezimmer eingebaut in mein Studio. Oder ich habe dies oder das. Oder hey, brauchst du Nüsse? Ich habe hier irgendwie 100 Kilo oder so, 100 Kilo Sand waren das. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie du dich da reinhängst und was es auch so an Arbeit ist. Ich glaube, das wissen mal ganz viele nicht. Viele denken mal, ja, knippst doch halt diese Bilder, aber die Vorarbeit, die psychologische Vorarbeit, dieses Kundenprofiling, worüber wir ja schon häufig gesprochen haben, das du machst und diese ganze Vorbereitung der Szenerie, das ist schon, weiß ich, die Hälfte oder zwei Drittel der Arbeit.
Ja, also wenn das gemacht ist, dann hast du quasi ein Grundgerüst und kannst die Bilder quasi gar nicht mehr verkacken, weil du halt eben ganz genau weißt, was sind die wirklichen Verlangen der Zielgruppe, was muss da auf den Bildern drauf, wie muss das Model schauen, muss es lächeln, ernst gucken, was dürfen für Props da sein, müssen überhaupt Props drin sein und so weiter und so fort. Und da hast du schon mal einen Rahmen für die Marke geschaffen, wo die sich dann drin bewegen können. Auch für ihre Ads, dann später bei dir zum Beispiel. Und ja, dann hast du da das Grundgerüst und dann ist das Fotografieren quasi Formsache in dem Fall. Und dann geht's nochmal in den großen Brocken der Nachbearbeitung, damit das dann auch alles sitzt. Ja.
Mir tun die Produktfotografen leid, die mit dir konkurrieren, weil das sicherlich, sobald man es, glaube ich, weiß, wäre es mal, würde ich immer fragen, okay, und wie macht ihr das dann? Also was baut ihr so auf? Und wenn die mir irgendwie sagen, ja gut, wir setzen halt die Produkte zusammen und knipsen dann die Bilder, würde ich direkt mit dir vergleichen und sagen, okay, nee, Ilia setzt ja viel mehr ins Zeug. Ja, sorry, ich buche einfach hier nicht bei euch, weil es offensichtlich zu wenig ist, was man da benötigt.
Gibt leider immer noch viele Leute, die Produkte auf weißem Hintergrund fotografieren und die dann in austauschbare Stockfotos eintauschen. Wenn du auf sowas Bock hast, dann bist du bei mir natürlich falsch, weil bei mir gibt's nur die echten, ungeschminkten Sachen.
Sehr gut, sehr gut. Beziehungsweise, ich habe neulich, ich weiß nicht, war das David Ogilvy oder so eine andere Marketinglegende, von der ich so ein Zitat gehört habe. Wir wollen ja im Marketing, grundsätzlich im Business, natürlich nicht lügen. So, auf gar keinen Fall. Ja. Lügen haben immer kurze Beine, es geht immer schnell nach hinten los. Und er sagt es ganz schön, sag die Wahrheit, aber mach sie faszinierend. Ja, dann machst du dich spannend. Und es gibt natürlich immer ganz viele Arten. Du kannst natürlich auch so ein Produkt einfach auf weißem Hintergrund knipsen und dann ist es halt die nackte Wahrheit. Ja, so ja. sieht das Produkt halt aus. Aber es ist meistens halt nicht besonders spannend.
Ja.
Und entweder muss man es dann visuell spannend machen oder via Copywriting und Text spannend machen. Natürlich bei der Wahrheit bleiben. Das fällt einigen Leuten auch schwer, aber die bleiben meistens dann nicht besonders lange am Markt. Ja, denn am Ende des Tages, spätestens wenn der Kunde es mal ausprobiert, es mal in den Händen hält, ja, habe ich auch mal so eine Fallstudie gesehen, je größer die Versprechung am Anfang, desto mehr Sales machst du zwar, aber desto mehr Retouren hast du auch, desto mehr schlechte Bewertungen hast du und das rächt sich dann halt ganz, ganz schnell.
Ich habe es, glaube ich, schon öfter gesagt, der größte Retourengrund oder 22% der Retouren sind darauf zurückzuführen, dass die Produktbilder in Wahrheit komplett abweichen vom richtigen Produkt, sei es in der Farbe, in der Größe oder in den Dimensionen zu anderen Produkten. Ja, gebt euch Mühe und dann ist es eine Investition in die Zukunft. Ich wüsste nicht, wenn die Produktbilder einmal richtig sitzen, warum man die dann wöchentlich austauschen sollte. Das ist eher ein jährlicher oder fünfjährlicher Produktzyklus dann. Von daher, gebt euch einmal Mühe, macht's richtig und dann habt ihr die Ruhe davon.
Und ja, wer billig kauft, kauft zweimal, ne? Oder dreimal oder hört nie auf zu kaufen. Mein Highlight der Woche war eine Kundin, die gesagt hat, also ich verstehe überhaupt nicht, warum deine Ads so viel besser performen. Und man muss halt so sagen, die hatten letztes Jahr so einen Marketing-Freelancer, der halt so ein bisschen Ads geschaltet hat auf Google und Meta. Und als wir dort im Gespräch waren und ich mir das angeschaut habe, dachte ich schon so, ja, die Texte, die ihr dort nutzt, ja, allein zum Beispiel die Copy oder auch die Texte in den Videos oder die Skripte, die sie dort genutzt haben, die sind so erstaunlich generisch.
Ja.
Die sagten dann so, ja, dieser Marketing-Freelancer hat halt immer geprahlt, wie gut er mit ChatGPT und anderen Systemen umgehen kann. Und ich so, ja, das ist natürlich toll, dass er damit umgehen kann, aber wenn dann so Kraut und Rüben rauskommen und man das überhaupt nicht nutzen kann, man nicht mal merkt, dass das nicht gut ist, was man da gerade serviert bekommt von dieser Plattform, dann kann es natürlich auch nicht funktionieren. Und die sagten uns erstmal so, klar sind alle immer am Anfang skeptisch, ja, wenn man so eine Beziehung eingeht, ja, also ne, auch in so einer Liebesbeziehung, wenn man so auf die ersten paar Dates geht, ist man sich natürlich noch unsicher. Also passt die Person zu mir und will ich mich da jetzt so committen? Und da haben die auch gesagt, ja, okay, also versuch's gerne so mit deinem Ansatz und mit eurem Ansatz. Und offensichtlich funktioniert es einfach permanent viel besser. Da ich so, naja, ist halt genau das, was ich ja am Anfang gesagt habe. Es ist einfach unglaublich generisch, was ihr gemacht habt. Es passt zu keiner Zielgruppe. Es ist weder witzig, noch ist das Storytelling mit integriert. Die Worte sind viel zu kompliziert. Die Sätze sind endlos lang. All diese Kleinigkeiten, die am Ende des Tages natürlich trotzdem viel ausmachen.
Warum funktioniert es da nicht, wenn es generisch ist? Weil jede andere Brand die gleichen Texte benutzt und dann fällst du voll in den Einheitsbreitopf. Hast keine Chance mehr.
Ja. Alter. Eli, hast du Bock auf eine Pipcard?
Let's go.
Let's go. Ich habe sie jetzt mal umgestellt, sodass sie sofort greifbar sind.
Okay.
Da vergisst du sie auch nicht mehr.
Direkt auf dem Schreibtisch, oder?
Ja, ja, auf so einer Kommode hier daneben. Was darf es heute sein? Brand Tactics, Storyteller Tactics oder Productivity Tactics?
Wie wär's mit Productivity Tactics?
Finde ich gut. Habe ich tatsächlich neulich, also ich mache ja immer morgens eine halbe Stunde Fortbildungszeit, einfach so geblockt einmal für alles Mögliche, worauf ich gerade so Lust habe, ja, damit man mal up to date bleibt. Und da habe ich die tatsächlich mal so ein bisschen durchgeblättert, mir so 2-3 Notizen dazu gemacht. Ich fand die wirklich gut. Also hier sind einige tolle Sachen dabei. Ich nehme einfach mal eine Karte mal von vorne.
Hier sieht man wieder, ihr müsst nicht ins Eisbad gehen, danach ein Buch lesen und dann 300 Kilometer joggen, sondern macht eine einfache Morgenroutine und dann kommt ihr leichter ins Leben sozusagen.
Absolut, ja. Vor allen Dingen muss man sich da nicht erst, ich fand das so witzig, irgendwer hatte das mal in einem Podcast gesagt, man muss sich nicht erst 2 Stunden auf die Arbeit vorbereiten. Man kann die Arbeit auch einfach direkt machen.
Genau.
Anstatt da jetzt erstmal, okay, witzig, das ist eine Karte. Übrigens, wer die Pip-Tags noch nicht kennt, das sind tolle kleine Content-Karten zu verschiedenen Themen. Und ich lese Elia immer aus einem Thema eine Karte vor, im Grunde nur die Headline. Und dann schauen wir mal, was Elia so darüber denkt und dann wollen wir das natürlich auch aufdecken, worum es bei dieser Karte dann tatsächlich geht. Das ist ein bisschen schwieriger jetzt wieder, weil es so sehr abstrakt ist. Und zwar Laugh Out Loud. Also quasi LOL.
LOL. Jetzt fällt mir direkt was
ein. Oh, da muss ich an so ein Meme denken. Oh ja, diese Karte geht auch ein bisschen in diese Richtung. Aber okay, es wird ein bisschen cringe. Hey, kurze Frage für zwischendurch. Du hörst die Social E-Commerce Show vielleicht zum ersten Mal oder bist schon seit über 100 Folgen dabei. Mit Sicherheit hast du dich auch schon einmal gefragt, wie setze ich das denn für meinen Online-Shop konkret? Wie kann es bei mir aussehen und welche Ergebnisse kann ich damit erreichen? In 30 Sekunden kann ich das hier natürlich nicht beantworten, aber warum setzen wir uns nicht via Videokonferenz zu einer kostenlosen Shop- und Marketinganalyse zusammen? Dabei besprechen wir das Potenzial und die Engpässe deines Online-Shops und ich gebe dir individuelle Empfehlungen mit, die bei über 100 anderen Online-Shops Verkaufszahlen, Umsatz und Profit gesteigert haben. Das ist kein unangenehmes 0815 Verkaufsgespräch, selbst wenn es nicht zu einer Zusammenarbeit kommt, weil wir beispielsweise einfach nicht zusammenpassen, gehst du garantiert mit klaren Ideen aus dem Gespräch, die du sofort umsetzen kannst. Über den Link in den Shownotes gelangst du zur Antwort, beantworte uns nur ein paar Fragen und wähl dann deinen Termin für deine kostenlose Shop- und Marketing-Analyse. Bis bald und jetzt weiter mit der Show.
Ja, ich habe eine andere Richtung im Kopf, weil da fällt mir ein Thema ein, was ich zu wenig mache. Erfolge ja auch mal feiern, so nach dem Motto.
Ja,
gut. Dass du es auch mal laut auslebst, was du da so erreichst oder machst im Marketing.
Vielleicht so das würde ich Leuten auf jeden Fall viel mehr empfehlen, als das, was auf dieser Karte steht. Ich erinnere mich jetzt so, also ich muss ganz ehrlich das Ganze mal zu verteidigen, wer jetzt das erste Mal zuhört. Diese Karten sind wirklich klasse, auch sehr schön gestaltet. Es gibt natürlich immer mal Themen, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht das Richtige für mich, ja, und dann nimmt man sich einfach die nächste Karte. Kennst du diese ältere Dame, die so eine Art, die so Sorgen weglacht?
Ja,
Es geht so ein bisschen in diese Richtung. Das ist ja, die Dame ist ja so eine Art Meme. Es ist extrem cringe, sich das anzuhören und die klopft dann so, ja, und ich lache jetzt meine Schulter an oder ich lache jetzt meinen Kopf an und ich denke mir jetzt, denk an irgendwelche Sorgen und ich lache die jetzt weg. Und hier geht's im Grunde um etwas Ähnliches, ja. Laugh on purpose to boost your mood and be your most focused, creative and productive self. Also im Grunde geht's darum, dass man so ein bisschen seinen eigenen Modus kontrolliert, ja, dass man so reinspürt und so, wie bin ich gerade drauf, ja, bin ich gerade eher so ängstlich oder angespannt, habe ich extrem viele Sorgen. Und es gibt ja diese Theorie, viele Studien dazu, dass es in gewisser Weise belegt ist, dass wie sich unser Körper anfühlt, so reagiert auch unser Geist mehr oder weniger. Mhm. Und wenn wir dann halt lachen, können wir nicht gleichzeitig in so einem sehr ängstlichen, sorgenvollen Zustand sein. Und deswegen sollen wir anfangen zu lachen, um eben in einen glücklicheren Zustand zu gelangen und kreativer zu werden. Hast du sowas schon mal ausprobiert?
Ja, also habe ich auch schon mal in einem anderen Kontext zugetragen bekommen. Zum Beispiel, wenn du etwas zu dir nimmst und dir denkst, das wird eine negative Wirkung haben, dann wird diese negative Wirkung verstärkt oder halt auch eintreffen. Wenn du aber denkst, hey, das ist was Gutes, nehme ich zu mir und dann wirkt es auch positiver.
Ja, also das geht ja in die Richtung so Placebo und Nocebo.
Genau.
Ja, also da ist auf jeden Fall was dran, bin ich mir absolut sicher. Okay, springen wir mal ins eigentliche Thema, denn deswegen sind ja die Leute hier, das unwiderstehliche Angebot. Ich sehe es immer wieder, dass unwiderstehliche Angebote die Conversion-Rate boosten, den durchschnittlichen Bestellwert boosten. Die Werbeanzeigen werden dadurch einfach profitabler, weil es sich auf dieses unwiderstehliche Angebot konzentriert. Und wir hatten, glaube ich, vor 2 oder 3 Folgen über diese 3 Schritte des Verkaufens gesprochen. Da ist der letzte Schritt das unwiderstehliche Angebot. Kurz Zusammenfassung vom letzten Mal. Es gibt 5 Schritte, um so ein unwiderstehliches Angebot aufzubauen. Und es geht um ein Wertgefälle. Also je mehr Wert das Ding hat, was du da verkaufst, ja, das Angebot, das Produkt, und je weniger du dafür verlangst, also Wert ist das, was Kunden bekommen, Preis ist das, was sie bezahlen müssen, ja, oder was du verlangst, je stärker dieses Gefälle ist, desto eher ist das Angebot ein, ja, heutzutage würde man sagen, No-Brainer. Also ich muss gar nicht drüber nachdenken. Das wäre so, als würde ich 100 € bezahlen und ich würde 200 € bekommen.
Wo gibt's
warum, das? Ja, warum sollte ich das nicht machen? Wäre blöd, wenn ich es nicht machen würde. Und dieses Gefälle müssen wir in den Köpfen der Leute erzeugen. Ja, das, was wir ihnen versprechen, das muss mehr wert sein als das, was sie bezahlen. So, das verstehen viele Leute nicht so ganz. Deswegen haben wir es mal auf so verschiedene Etappen gesplittet. Und zwar so eine Art Wertschöpfungskette. Ja, wie können wir immer mehr Wert hier rausholen, damit die eine Säule steigt und die andere, nochmal der Preis gleich bleibt oder sogar sinkt. Ja? So, der erste Punkt war Wertschöpfung durch das Produkt. Und ich spreche hier auch immer gerne von dem unwiderstehlichen Produkt, ja, oder dem Nice-to-have-Produkt. Ich kürze es einmal ab, ja, ein unwiderstehliches Produkt, das löst ein klares Problem. Da haben wir letzte Woche viel drüber gesprochen. Oder es führt zu einem Wunschzustand. Ein Nice-to-have-Produkt macht nichts davon. Das ist einfach nur irgendwie da. Und deswegen ist es auch extrem schwierig, das zu verkaufen. Dann hatten wir Wertschöpfung durch Service. Das ist alles sowas wie, hey, du bekommst kostenlosen Versand, kostenlose Retoure. Aber auch sowas wie, hey, du kannst bei uns Ratenzahlungen nutzen. Du kannst erst in 30 Tagen bezahlen, wenn du möchtest. Vielleicht gibt es so Service wie installieren das Ganze bei dir. Oder auch du bekommst weit mehr als diese 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ja, dass du dein Geld zurückbekommst, so eine Art Risikominimierung. Auch das ist extrem wertschöpfend. Und dann sind wir stehen geblieben bei Boni. Also Boni sind all das, was man quasi noch dazu bekommt zu dem Produkt oder zu dem Bundle auch, das man vielleicht kauft. Das können verschiedene Ebenen sein. Es kann ein physisches Produkt sein. Das kann aber auch ein digitales Produkt sein. Auch das hat ja Wert. Also auch wenn ich das nicht anfassen darf. Und da sind wir stehen geblieben bei dem Punkt, okay, was sind eigentlich gute Boni und was sind vielleicht schlechte Boni? Ja? No. Denn ich kann natürlich auch etwas hinzufügen zu dem Produkt und Kunden sagen, ah, das, also danke, aber was soll ich damit? Ich will das gar nicht, ja. Behalt's, schenk's lieber jemandem anderen, der es besser gebrauchen kann. Ilja, hast du da eine Idee zu? Wurde dir schon mal so ein richtig schlechtes Angebot gemacht oder hast du schon mal schlechte Boni bekommen oder einen Kunden erlebt, der einfach schlechte Boni vergeben hat?
Ich würde es an einem Beispiel von mir quasi mal veranschaulichen. Ich hatte mal schon öfter gehört, aber ich spiele ja Fußball. Wenn du jetzt in einen Shop gehst, wo du quasi irgendwas fürs Fußball kaufst, wir hatten letztens das Beispiel von den Gripsocken.
Mhm, ja.
Dann machst du das ja, um wie dein Spiel oder deine Art Fußball zu spielen zu verbessern. Und jetzt hatten wir so das Beispiel, was ist ein guter Boni, was ist ein schlechter Boni. Wenn ich jetzt ein x-beliebiges E-Book dazu hau, mit einem Titel wie 5 Tipps zum Technik verbessern, denke ich mir, okay, kriege ich auf YouTube in jeder Ecke in 5 Minuten erklärt, brauche ich jetzt kein E-Book dazu lesen.
Ja, genau.
Aber dann hatten wir auch gesagt, wir müssen die wirklichen Deep Desire der Zielgruppe rausfinden. Also was wollen die wirklich? Bei einem Fußballer, der ist meistens genervt, wenn der Trainer sagt, hey, du darfst nicht spielen. Oder der wechselt ihn einfach nicht ein beim Spiel. Dann nenn doch dieses E-Book eher, durch diese Übung hat dein Trainer keine andere Wahl, außer dich spielen zu lassen.
Hammer.
Und schon hast du wieder so ein Ding, wo du denkst, hey, das ist mir jetzt 20 Euro, 30 Euro, vielleicht auch sogar 100 Euro mehr wert, das zu bezahlen. Aber der Kunde muss jetzt für das E-Book natürlich keine 100 Euro mehr bezahlen, sondern vielleicht 20 oder 30. Du hast dein AOV gesteigert, der Kunde ist happy. Und was wäre der dritte Win?
Kunde ist happy. Man selbst verdient ja einfach viel mehr dabei. Genau. Ne? Der durchschnittliche Bestellwert steigt.
Ja, so hätten wir dann wieder den Triple Win.
Ja, genau. Das greifst du sehr schön hervor. Also wir wollen ja wirklich mit einem unwiderstehlichen Angebot immer so eine Win-Win-Win-Situation schaffen. Viele Leute denken bei Angebot, das haben wir auch letzte Woche kurz besprochen, immer direkt an einen Rabatt. Rabatt ist auch okay. Das ist ein extrem starker Anreiz. Und das kann man auch wieder mit diesem Gefälle erklären. Ja, wenn du ein 100-Euro-Produkt hast, das hat einen Wert von 100 Euro, es kostet 100 Euro und du gibst jetzt 20% Rabatt, was entsteht dadurch? Ja, wieder dieses Gefälle, nur der Wert ist immer noch 100 Euro. Der ist jetzt nicht gestiegen, nur der Preis ist halt runtergegangen auf 80 Euro. Schon hast du dieses Gefälle. Man kann Boni auf jeden Fall so nutzen, wie du jetzt gesagt hast, dass man es quasi noch dazu gibt und der Preis jetzt auch steigt. Man kann das E-Book aber natürlich auch, weil es teilweise schon schwierig ist, auch so ein E-Book für 20, 30 Euro zu verkaufen, wenn es dann nur so so ein PDF ist, quasi. Ja. Natürlich auch gratis vergeben. Das würde ich immer so als erstes machen, weil man noch nicht ganz genau weiß, kann man diesen hohen Preis für das E-Book tatsächlich abrufen.
Ja.
Same. Aber du hast es so wunderbar gesagt, anstatt eben sowas Generisches rauszuhauen und man denkt so, ja, okay, das wird ja irgendwie die meisten Leute interessieren, wirklich was super Spezifisches.
Ja.
Das ist klasse. Hast du noch ein Beispiel für ein physisches Boni? Das war jetzt quasi digital, physisch vielleicht noch?
Genau, dann könnte man zum Beispiel noch dem Sportler das Kreatin mitgeben, was einen in der Produktion oder in der Herstellung einen geringen Betrag kostet, aber für den Kunden dann wieder einen höheren Wert hat, weil es eben Leistungssteigerung hervorbringt und schon hat man wieder eine Wertsteigerung, wo der Kunde denkt, hey geil, nehme ich mit und zahle dafür ein bisschen mehr.
Ja. Oder auch das eben zum Beispiel auch gratis wieder. Ne? Also ich würde tendenziell immer erst den Weg gehen, so Boni gratis zu vergeben. Natürlich muss es dann mit dem Preis vorher stimmen. Also ich würde jetzt nicht einfach nur irgendein Produkt nehmen und versuchen, daraus ein unwiderstehliches Angebot zu bauen, sondern das sollte schon vielleicht ein Premium-Produkt sein oder schon direkt ein Bundle. Und diese Boni kommen dann quasi gratis dazu. Aber man kann es natürlich genauso machen, wie du das sagst, quasi das schon vorher bundeln und dann wie rabattieren. Da hat man am Ende des Tages dann den gleichen Effekt. Richtig cool ist bei so verbrauchbaren Produkten, bei dem Beispiel Kreatin, das du jetzt genannt hast, dass Kunden das dann vielleicht später auch nochmal kaufen wollen.
Weil sie auf den Geschmack gekommen sind, ja.
Richtig, ja. Kennst du noch ein Beispiel, das vielleicht so richtig sinnlos ist? Also du hattest jetzt gute Beispiele, ja, die den Wert auf jeden Fall steigern und entweder packt man das nochmal als Preis oben drauf oder man verschenkt es eben. Was wäre so ein richtig sinnloses Angebot im Bereich Boni jetzt?
Ja, ich habe mal Grafikvorlagen gekauft und dann war das so ein mehrstufiger Upsell-Card. Also du klickst jetzt kaufen, dann kommt der nächste Schritt. Du hast jetzt 5 Minuten Zeit und dann wurde mir da so ein Anfänger-Photoshop-Kurs angeboten, wo ich mir denke, wenn ich mir solche Grafikvorlagen kaufe, die sind auf einem Level hier oben, um die überhaupt bedienen zu können. Und dann kommt ihr mit diesem Anfänger-Photoshop-Kurs, wo ich schon längst raus bin, weil ich Photoshop ungefähr schon seit 15 Jahren mache, das länger als es euch am Markt gibt, dann denke ich mir so, wen wollt ihr eigentlich verarschen?
Also es ging richtig schön an der Zielgruppe vorbei,
ja. Und dann wollten die dafür anstatt 170 Euro jetzt nochmal 60 Euro. Und ich denke so, nee, danke.
Danke, danke.
Hast du auch so ein richtig schlechtes Beispiel schon gesehen?
Was ich leider häufiger sehe, und das ist nett gemeint. Ich verstehe ja, was man da so hinter sieht. Allerdings bringt es einfach nichts. Und zwar sowas wie Gummibärchen noch hinzufügen oder irgendwie einen Schnuller oder so, irgendwelche Süßigkeiten halt oder Brausepulver hatte ich schon mal. Das bringt einfach überhaupt nichts, ne? Das kann man so als Zusatzüberraschung mit hinzufügen, okay, kein Problem, aber das erhöht ja null den Wert. Ja. Also wenn wir jetzt bei einem sportlichen Beispiel bleiben und haben wir zum Beispiel neue Laufschuhe gekauft, und dann heißt es, kauf jetzt neue Laufschuhe und du kriegst noch eine süße Überraschung. Hallo, ich will abnehmen. Ja, also es geht halt so komplett daran vorbei, was ich eigentlich machen will. Ja, oder selbst wenn ich nicht abnehmen wollen würde, will ich das vielleicht einfach nicht haben. Es sollte zielgruppenorientiert sein und es sollte den Wert steigern. Meinetwegen als Überraschungsbonus noch dazu, okay. Aber diese Boni, die wollen wir tendenziell ja nicht als Überraschung mitvergeben, sondern die sollen vorher schon dafür genutzt werden, dass das Produkt verkauft wird. Also das sollte auf der Produktseite schon klar sein, hey, das bekommst du vielleicht gratis dazu. Was ein bisschen besser ist, aber leider auch nutzlos, sind solche Fälle wie, habe ich auch neulich gehört von einer Kundin, die gesagt hat, ja, wir haben schon Boni, wir haben ein unterschiedliches Angebot. Und zwar, Kunden bekommen immer einen Schlüsselanhänger mit unserem Logo drauf.
Oh.
Und dachte ich, du pass auf, also ich hab dich ja sehr gern und ich finde, dein Logo ist auch schön, deine Marke ist toll, aber sorry, niemand wird sich an seinen Schlüssel dein Logo als Schlüsselanhänger drauf machen.
Außer du heißt Ferrari oder Lamborghini.
Ja, da muss man echt so auf dieser Ebene vielleicht spielen. Ich meine, Apple hat's ganz schlau gemacht mit diesen AirTags, Das ist, geht natürlich dann so in die Richtung, tolle Branding-Maßnahme, auch furchtbar teuer für so ein Zeug. Sorry, niemand wird sich dein Logo irgendwo hinhängen. Ja, so als kleine Brand mit so mittlerem sechsstelligen Umsatz. Das wird einfach kaum jemand machen. Vielleicht genau. Ein Sticker, okay, aber das geht dann auch in so, vielleicht so ein Überraschungsboni.
Okay. Der Unterschied, den du genannt hast, ist das Thema Überraschungseffekt. Die Leute denken, ich hole mir jetzt tausende Packungen Gummibärchen mit meinem Branding und gebe die dazu und der Kunde hat ein besseres Erlebnis. Kannst du machen, wenn ich jetzt überlege, okay, ich gehe in den Schuhladen und krieg nach dem Kaufabschluss quasi noch ein Päckchen Gummibärchen zum Kassenzettel, dann freue ich mich drüber, weil es einfach eine nette Geste ist. Aber das
genau.
Wirkt jetzt nicht dahingehend, dass ich jetzt 10 Euro mehr für das eine Produkt ausgebe, wo ich mir dann am Ende denke, wenn ich das Paket gehe, ah ja, cool, gut, dass ich die 10 Euro mehr ausgegeben habe, weil jetzt habe ich ein Päckchen Gummibärchen.
Richtig, gut, dass du es nochmal unterschieden hast, ganz genau, ja. Das eine ist so ein bisschen, ich will die Conversion-Rate steigern, ich will, dass Leute kaufen, ich will die überzeugen und das andere ist so eine tolle Kundenerfahrung, ja, vielleicht beim Unboxing.
Du hast im stressigen E-Commerce-Alltag keine Zeit, dich mit deinem Team um deine Produktbilder zu kümmern, hast aber immer das Gefühl, dass da noch einiges dran rauszuholen ist. Als fleißiger Hörer der Social E-Commerce Show habe ich was ganz Besonderes für dich. Der ultimative Test für deine Produktbilder. In der Visual Conversion Analyse prüfe ich deine Produktbilder und Infografiken auf Herz und Nieren. Ich zeige dir die Schwachstellen deiner jetzigen Visuals und gebe dir Tipps zu psychologischen Triggern und Bildtechniken, die du noch nutzen kannst, um mehr Conversions in deinem Shop oder Amazon Listing zu generieren. Ich zeige dir dann auch auf, wie wir das für dich umsetzen können. Entweder als Done-for-You-Dienstleistung oder als Schulung für dein Creative Team. Trage dich dazu über den Link in den Shownotes ein. Ich freue mich auf dich. Genau, ihr müsst quasi die Boni immer mit den tiefliegenden Verlangen kombinieren, damit sie dann wirken. So kann man es, glaube ich, abschließen. Ja.
Sehr gut. Das nächste wäre noch Charity. Charity hatte ich früher so im Bereich Boni mit drin. Es ist eigentlich immer so ein eigener Punkt, jeweils ein kleiner Punkt. Und zwar, das ist etwas, was ich im Grunde fast von all unseren Kunden verlange, weil ich finde, ist halt eine gute Sache, was von aus seinem Kuchen abzugeben. Wir persönlich machen das auch mit The Forest Generation. Entschuldigung, ich sag's immer falsch herum. The Generation Forest, falls es jemand googelt. So, ja. Und zwar geht es darum, einfach mit jeder Bestellung oder mit bestimmten Umsatzniveaus etwas zu spenden. Ja, viele machen das immer mit Bäumen oder viele machen das so im sozialen Bereich. Vielleicht machen wir es mit Tieren, falls das Produkt auch irgendwie mit Tieren zu tun hat. Säuberung der Meere, also Organisationen zu unterstützen, die irgendwie Meeresplastik entfernen. Das ist auch eine tolle Geschichte. Es ist eine Kleinigkeit, aber was glaubst du, warum ist das nochmal ganz interessant, das auch vorweg Kunden mitzugeben, um sie zu überzeugen, jetzt zu bestellen?
Ja, weil die Leute immer sehr skeptisch sind online, wenn sie was kaufen, weil sie im allerersten Moment denken, wenn sie den Shop nicht kennen, hier werde ich vielleicht abgezogen, so nach dem Motto. Wenn man dann jetzt zeigen kann, dass man zum Beispiel, ich kann nur das Beispiel jetzt von Hunderunde nehmen, die unterstütze ich sehr oft mit den Produktfotos, die spenden ja X% von ihrem Umsatz an ein Tierheim in Rumänien, damit dort ausgelaufene Hunde Futter haben. Genau. Und das preisen sie dann auch an als USP, aber zeigen das dann auch auf der Webseite und schon hat man wieder ein Trust-Element und dann hat man das Gefühl, ist vielleicht ein bisschen teurer, aber ich weiß, die machen mit meinem Geld was Gutes. Und so hat man dann auch schon wieder so einen moralischen Upsell, sage ich mal, wo dann der Wert wieder gesteigert ist, weil eben die wissen, mit meinem Geld wird was Gutes getan. Das ist jetzt hier nicht wieder die nächste Geldverbrennungsmaschine, die mir irgendeinen Schrott an den Hals werfen will, nur damit ich es kaufe.
Genau. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Und auch dieser Punkt, nutzt das natürlich auch für so, ich sag mal, PR-Zwecke. Das sollte nicht der Hauptgrund sein, warum man das macht. Auch die Conversion Rate Optimierung sollte nicht der Hauptgrund sein, dass man diese Charity einsetzt. Ja, das ist ja so leicht unmoralisch. Ja, es sollte schon etwas sein, das zur Brand passt, das man selber auch machen möchte, wo man sagt, wenn ich da in Zukunft mehrere tausend Euro hinspenden würde, das würde wirklich was bewegen und das würde mir auch richtig gut tun. Und gleichzeitig fahrt da auch gerne hin. Ja, macht da Fotos, unterstützt da. Es ist einfach nur zu sagen, wir pflanzen zwei Bäume oder so, ja, oder wir sorgen dafür, dass mehrere Kilo, mehrere Tonnen mehr Meeresplastik entfernt werden, ja. Show, don't tell, sagen wir ja immer wieder, ne? Also zeigt das gerne auch, bindet das mit ein. Und ein Punkt, den ich dann noch gerne ergänzen würde, ist, ich habe das Gefühl, ich kann es nicht bestätigen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich kenne halt viele Leute, die auch gerne Gutes tun. Ja. Also die würden gerne spenden, die würden sich gerne für Sachen einsetzen, aber die haben vielleicht jetzt keine Zeit oder life gets in the way und es kommt immer was dazwischen und man kommt irgendwie nicht dazu. Aber wenn ich dann zum Beispiel bei Hunderunde bestellen kann, ja, und oder zum Beispiel auch bei unserem Kunden, wir haben ja jetzt mittlerweile auch einen gemeinsamen Kunden, Meereshai, ja, die setzen sich auch für ein Kinderhospiz ein. Wenn wir dort bestellen können und wir können mit unserer Bestellung gleichzeitig was Gutes tun, wieder diese Win-Win-Win-Situation. Krieg halt ein Produkt und kann spenden fürs gute Gewissen wenigstens. So, der Shop, der hat eine höhere Conversion-Rate, verkauft dadurch mehr. Und diese Organisation, die bekommt natürlich diese Spende und kann mit diesen Mitteln mehr machen.
Und mir wurde Arbeit abgenommen, dadurch, dass ich mich in Anführungsstrichen nicht selber informieren muss, so gucken, wo schiebe ich mein Geld hin.
Richtig, richtig. Ja. Ne? Ich muss all diese Zeit, diese Arbeit da nicht einsetzen. Deswegen finde ich Charity ist eine schöne, nackige Strategie, da nochmal so eine Win-Win-Situation rauszuholen.
Gibt's auch im Einzelhandel vielleicht als Inspiration. Ich glaube, bei Aldi oder Lidl kannst du aufrunden und der aufgerundete Betrag zum nächsten Zehnerwert wird dann irgendwo hingespendet, genau.
Auch da, ja, überall an jeder Ecke sieht man das. Dann, Ilja, so ein Thema, das natürlich nochmal ein ganz eigenes Meeting hier wäre. Wertschöpfung durch die Marke. Ich meine, du kennst diverse wahnsinnig spannende Brands, also vielleicht jetzt nicht so einzelne Online-Shops, sondern wirklich so international erfolgreiche Marken, die mehr oder weniger natürlich auch Preise diktieren können.
Ja.
Was würdest du jetzt sagen, also ich werde das häufig gefragt, wenn ich mit Kundis unwiderstehliche Angebot durchgehe und ich finde es spannend, wenn ich mal diese Frage 1:1 an dich weiterleite. Und zwar heißt es da häufig, ja, aber Gucci oder Hugo Boss, weil das manchmal so auch im Fashion-Bereich kommt, ja, sag mal Hugo Boss, die haben auch kein unwiderstehliches Angebot.
Ja.
Ja, bei denen kriege ich auch nichts geschenkt. Warum sollte ich das denn jetzt machen? Und ich sag so, ich, ne, bin eine Brand, die macht jetzt irgendwie so 50.000 im Monat oder so. Also nicht, bei weitem nicht vergleichbar mit Hugo Boss.
Ja, dann würde ich sagen, steck du erstmal die Arbeit rein, die die jetzt jahrelang da reingesteckt haben, damit sie überhaupt diese Marke Hugo Boss sein können und von diesen Vorteilen leben können, damit du überhaupt solche Ansprüche stellen kannst. Ich meine, wenn du 50.000 Euro Monatsumsatz machst, wer kennt dich überhaupt?
Hast ja, du überhaupt schon eine kleine Brand, ja.
So viel Brand Awareness, dass du sagen kannst, ja, ich scheiß jetzt auf die Geschenke oder das unwiderstehliche Angebot. Nee, weil wenn du das machst, du versinkst im Sumpf der Vergleichbarkeit und denkst, dann denken sich die Leute, boah, so teuer, die Hose kaufe ich woanders. Und in 10 Sekunden haben sie die nächste Werbeanzeige und kaufen die Hose halt woanders. Ja.
Auf den Punkt. Und selbst, ich sag dir mal, du nimmst jetzt Hugo Boss, nehmen wir mal Apple. Hm. Apple ist, ich weiß es nicht, nochmal 100-mal größer als Hugo Boss oder so. Und selbst die haben unwiderstehliche Angebote. Ich weiß neulich nochmal auf der Seite, hab da nochmal eine quasi Shop-Analyse gemacht von Apple. Aktuell haben die relativ hohe Bildungsrabatte. Ja, für Studenten, Schüler, Lehrkräfte, Professoren und so weiter bekommen Rabatte auf die Produkte. Und ich glaube, zu einem MacBook oder iPhone kriegt man auch nochmal AirPods der letzten Generation nochmal geschenkt.
Ja.
Also auch das ist quasi ein Rabatt von irgendwie 100, 200 Euro, ja, was man da geschenkt bekommt.
Ja, zur Einführung des Mac Minis gab es da auch ein unschlagbares Angebot, wo der bestausgestattete Mac Mini dann irgendwie nur 200, 300 Euro mehr gekostet hat als der normale. Und dann habe ich natürlich den besser ausgestatteten genommen, anstatt jetzt den Basic-Ding. Und habe so in Anführungsstrichen gespart. Habe zwar trotzdem Geld ausgegeben, aber es hat mir ein gutes Gefühl gegeben.
Also Apple ist ja eine der bekanntesten und wertvollsten Marken dieser Welt. Das einzige, der einzige Bereich, wo ich jetzt so keine unwiderstehlichen Angebote sehe, ist dieser wirklich High-Fashion, High-Luxus-Bereich. Ja, Rolex, Audemars, Gucci, Louis Vuitton und so. Da sieht man das extrem selten. liegt aber weniger daran, dass das jetzt so eine wahnsinnig krasse Brand ist, denn Apple ist essentiell eine noch bessere Brand als Rolex oder diese anderen Brands. Aber da geht es wirklich mehr so um den Preispunkt und die Kunden, die sie damit erreichen wollen. Die Kunden, die dort bezahlen, die irgendwie 10.000 Euro für eine Tasche bezahlen, da ist so viel Wertschöpfung durch diese Marke und da geht es nur darum, die Kundengruppe ist halt so, da spielt jetzt mal nur so ein Geschenk von ein paar hundert Euro einfach keine Rolle mehr. Liegt aber mehr an den Kunden und weniger an der Brand.
Da muss man auch teilweise unterscheiden, wo wir wieder bei den Deep Desiren sind. Wenn sich jemand wirklich sowas kaufen will, dann tut das auch so ein bisschen, weil er diesen Status dadurch erlangen will. Ja. Also gibt auch Studien dazu, zum Beispiel 5 Minuten in einem Sportwagen dein Testosteronspiegel schon steigert, wenn du damit durch die Stadt fährst, weil du dir einfach denkst, oh, ich bin jetzt was Besseres, weil ich in diesem Wagen fahre, so nach dem Motto. Mhm. Mittlerweile ist es aber auch so, dass so manche Marken davon zu so Consumer Brands, wie sagt man, verramschen, weil es halt eben so im Zwischensegment ist und dann kaufen es eher die Leute, die nach was aussehen wollen, aber jetzt nicht das Geld haben für die ganz großen Brands.
Also ich hatte schon mit mehreren Leuten gesprochen, die wirklich in diesen High-Fashion-Bereich reingehen wollten und ich sage mal, versucht's lieber nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das schafft, ist dann wirklich sehr, sehr gering. Aber über Branding und so sprechen wir am besten später auch nochmal. Letzter Punkt in dieser Wertschöpfung, ja, ist bei mir immer Verknappung. Und ich sag immer, per Definition, es ist kein unwiderstehliches Angebot, wenn es nicht verknappt ist. Jetzt ist aber so, wenn wir natürlich andauernd alles verknappen, ist wiederum nichts verknappt und es ist total unseriös.
Kauf jetzt in 5 Minuten oder ja, der Rabatt richtig. Ist weg und in 5 Minuten geht der Timer nochmal von vorne.
Ja, furchtbar, ja, finde ich schrecklich. Wenn, muss das auf jeden Fall ehrlich sein und man merkt jetzt, spätestens jetzt hoffentlich, dass so ein unwiderstehliches Angebot natürlich nicht permanent bestehen kann. Man sollte es rotieren, da können wir später nochmal drüber sprechen. Und ein unwiderstehliches Angebot, davon hat man nicht 100 Stück. Wir sagen mal, viele Online-Shops und so, ja, wir haben ganz viele Angebote. Ja, aber nicht ein einziges unwiderstehliches. No. Ja. So, das heißt, da muss man wirklich gezielt rangehen. Du hast dich ganz viel mit Verkaufspsychologie beschäftigt in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch, Elia. Warum ist Verknappung so effektiv? Wenn wir so Wert und Preis anschauen, vor allem, was macht es mit dem Wert? Denn es geht ja um Wertschöpfung. Was hat Verknappung denn mit Wert zu tun?
Kannst du mit dem Wert so hingehen knüpfen, dass dieses Gefälle, das dann beim unwiderstehlichen Angebot so groß wie möglich ist, zeitlich begrenzt ist und so nach dem Motto die Verlustaversion auslöst. Also du hast Angst, dieses gute Angebot zu verlieren. Und dadurch schlägst du dann eher zu. Wenn du zum Beispiel sagst, der Sale geht nur noch bis Sonntag und du jetzt dieses Produkt öfter beobachtet hast, dann denkst du dir, Mist, ich muss bis Sonntag bestellen, weil wer weiß, ob diese Situation oder dieses Preiswertgefälle nochmal kommt. Also das ist dann die Angst. Ja. Wir agieren eher nach der Angst, etwas zu verlieren, anstatt dass wir dran denken, okay, wir könnten was dazugewinnen. Also etwas dazugewinnen treibt uns weniger an, als etwas zu verlieren. Deshalb wirkt Verknappung so gut. Ja.
Es steigert den Wert enorm. Wenn ich so das Gefühl habe, ich könnte es verlieren, wird es plötzlich wertvoller. Denn wenn ich sage, ja, ob ich mich jetzt heute entscheide oder nächste Woche oder nächsten Monat, nimmt so ein bisschen die Dringlichkeit auch raus, was Verknappung ja erzeugt. Und dann ist es wiederum etwas weniger wert. Ja. Es gibt da viele verschiedene Formen, das Ganze verknappen. Im Grunde meistens 2. Die Zeit, also hey, du hast nur noch heute Zeit, du hast nur noch ein bisschen Ende dieser Woche. Oder man verknappt halt die Menge. Man kann da bei Menge auch in die Details gehen. Also entweder das Produkt selbst verknappt, ja, das Hauptprodukt, das man ja kauft, oder man verknappt auch die Boni. Tendenziell eins von beiden, also sonst wird es auch ein bisschen zu kompliziert. Also ja, dass man sagt, hey, diesen Bonus, den gibt es jetzt nur für die nächsten 100 Bestellungen. Oder das Hauptprodukt gibt es tatsächlich einfach nur 100 Mal und wenn das weg ist, naja, dann ist das ganze Angebot halt auch wiederum weg. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen kontrovers. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, in der letzten Folge eigentlich gesagt, es sollte immer ein unwiderstehliches Angebot geben. Ja. Jetzt haben wir gesagt, Moment, das soll aber verknappt werden. Und wenn andauernd etwas verknappt ist und so, ist ja wieder unseriös. Wie kriegen wir das jetzt unter einen Hut? Und da gehe ich immer so gerne in die Idee, okay, ich will von allen Kunden immer 5 unwiderstehliche Angebote formuliert haben. Mhm. Oder die setzen wir zusammen auf und dann rotieren wir die. Und so ein unwiderstehliches Angebot kann ja gerne mal wie so 1-2 Wochen, vielleicht auch mal 4 Wochen laufen. Und dann nimmt man das raus und dann nimmt man das nächste. Dann nimmt man das wieder raus und dann wieder das nächste. Es kann natürlich auch mal herausstellen, dass so ein unwiderstehliches Angebot floppt. Denn am Ende des Tages deine Kunden entscheiden, ob das ein gutes Angebot ist oder nicht.
Ja.
Ich meine, wie oft habe ich schon gehört, ja, wir haben ein unwiderstehliches Angebot, nur das kauft niemand. Ja, okay, dann ist es offensichtlich kein unwiderstehliches Angebot, ja. Also das muss einem ja irgendwie schon selber komisch vorkommen. Ja. Das ist offensichtlich nicht unwiderstehlich.
Du kannst sie rotieren oder du kannst sie auch mit den Bewusstseinsstufen deiner Kunden mitwachsen lassen. Also
stimmt, ja.
Wenn die Leute über deine Ads kaufen, dann ist ihnen das Problem so ein bisschen bewusst, aber sie wissen noch nicht, wie sie es lösen. Und wenn du dann die Lösung anbietest, dann kommen ja deine Kunden in den nächsten Bewusstseinszustand oder sie haben andere Probleme. Dann kannst du da mit einem anderen unwiderstehlichen Angebot wieder einen Upsell reinpacken, wo die Leute dann merken, hey, ich kann mit der Marke wachsen oder die begleiten mich wirklich, anstatt dass es nur so ein, ja, One-Night-Kauf ist.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Das ist jetzt schon sehr fortgeschritten. Mhm. Haben wir auf jeden Fall auch sozusagen in unserem Programm drin natürlich nochmal unwiderstehliche Angebote für bestehende Kunden oder so für VIP-Kunden, ja, die allerbesten Kunden. Da fand ich es übrigens sehr, sehr schade. Ich will den Namen der Brand nicht nennen, aber ich habe bei dieser Marke selbst schon über die Jahre, also es ist eine Supplement-Brand, bei dieser Marke schon ja mehrere tausend Euro so über die Jahre ausgegeben, also die Basics einzukaufen. Meine Frau vielleicht ein paar hundert Euro, die da ausgegeben hat. Und wir haben andauernd die gleichen E-Mails bekommen, ja, und die gleichen Angebote. Und ich fand es, das ist ja nicht so schlimm, ja. Also das ist eine wahnsinnig große, sehr bekannte, sehr beliebte Brand. Ich bin auch weiterhin Kunde. Aber ich fand es einfach schade, irgendwie so eine verpasste Chance. Denn ich könnte mich natürlich auch ganz schnell links und rechts umschauen, irgendwo anders bestellen, weil ich mich vielleicht ja nicht mehr so gut behandelt fühle. Wir haben exakt die gleichen Angebote bekommen, obwohl ich als Kunde ja offensichtlich vielleicht 10-mal so viel wert bin wie meine Frau.
Na.
Trotzdem haben wir exakt die gleichen E-Mails, exakt die gleichen Angebote bekommen und das ist schade.
Marken, hört zu, so verliert ihr Kunden.
Ja. Und noch ein Punkt, um das so zu vereinbaren, diesem, soll es immer ein unwiderstehliches Angebot geben? Ja, nein, vielleicht. Es sollte definitiv immer ein unwiderstehliches Angebot geben. Es muss jetzt, sagen wir mal, ich weiß, ich widerspreche mich jetzt, es muss jetzt vielleicht nicht immer ein unwiderstehliches Angebot geben, ganz streng nach dieser Definition, ja, mit all diesen Schritten. Wir haben viele Kunden, sehr gute Angebote haben, definitionsgemäß keine unwiderstehlichen, weil keine Verknappung mit dabei ist, aber all die anderen Punkte sind mit drin. Mhm. Dementsprechend ist es per Definition ein sehr gutes Angebot und es ist sehr skalierbar, es verkauft sich extrem gut und hin und wieder kommt noch so ein bisschen Verknappung hinzu, dann verkauft es sich nochmal besser, gerade wenn wir spezielle Aktionen haben, aber außerhalb der Aktionen gibt es dieses mäßige, sehr gute Angebot. Und auch das verkauft sich schon so gut wie frisch gebackene Brötchen. Ja? Und das soll so ein bisschen der Abschluss des Ganzen sein. Wir haben jetzt auch schon wieder eine sehr lange Folge gemacht. Ich dachte, es wird viel kürzer, ja, in dieser zweiten Hälfte. Kurz zusammengefasst, ja, ein unwiderstehliches Angebot sollte es immer geben. Es geht um das Wert-Preis-Gefälle. Wenn jemand sich mal die Frage stellt, ja, warum kaufen Kunden bei mir nicht so viel oder warum ist das Angebot nicht so skalierbar? Naja, weil Kunden vielleicht den Wert nicht sehen oder nicht fühlen und dann eben diese Aussage häufig getroffen wird, ja, das ist es mir nicht wert. So, ja. Kann man sich sofort dieses Gefälle vorstellen.
Weil du ihre Probleme, Sorgen, Ängste oder Gefühle nicht ansprichst mit deinem Angebot.
Ja. Ja. Und die Schritte der Wertschöpfung waren einmal, es sollte ein unwiderstehliches Produkt geben, das ein Problem löst oder einen Wunschzustand erzeugt. Dann sollte es Wertschöpfung durch Service geben. Wie viel Service kann ich gratis dazu geben zu dem Produkt oder Bundle? Nochmal hier kurz dazu gesagt, ich würde jetzt nicht zu irgendeinem niedrigpreisigen Produkt ein unwiderstehliches Angebot bauen, sondern das unwiderstehliche Angebot ist auch per se schon eher höherpreisig oder höherpreisiger, weil man dort natürlich ganz viele Sachen hinzufügen kann. Ja, ich kann bei einem 10-Euro-Produkt keine Geschenke dazugeben, das ist ja Quatsch. Ja, ich kann da auch keinen kostenlosen Versand dazugeben, das ist alles Quatsch. Ja, der sollte schon so, ich finde, der Sweet Spot liegt so bei vielleicht 70, 80, 90, also knapp unter 100 Euro. Kann natürlich auch mal über 100 Euro sein, auch das können unwiderstehliche Angebote sein. Das hat mit dem Preis per se erstmal nichts zu tun, es geht immer um Preis und Wert. Dann Wertschöpfung durch Boni, wir haben darüber gesprochen, was sind gute Boni, physisch und digital, was sind schlechte Boni, was bringt einfach gar nichts. Dann Charity, Hacke und Verknappung.
Yes.
Habe ich irgendwas vergessen, Elia?
Nee, das war eine wunderbare Zusammenfassung. Und ich würde dir auch wirklich nochmal empfehlen, geh nochmal einen Schritt zurück, hör die erste Folge an, dann nochmal die hier. Und ich finde, das ist nämlich mehrwerttechnisch die zwei besten Folgen, die wir bisher aufgenommen haben.
Mit Sicherheit.
Wenn du da alles rausfischst und nur, sag ich mal, 80% umsetzt, dann hast du schon extrem viel gewonnen.
Ja, ein sehr gutes Produkt. Reicht der Weg schon aus? Da sieht man nochmal die 80-20-Regel. Ne? Also mit 20% Aufwand bekommt man da schon mal 80% raus. Selbst wenn man all das nur so halbherzig umsetzt, kommt man schon deutlich weiter, als wenn man einfach nur versucht, ja, ich versuche einfach nur mein Produkt zu verkaufen. Leute wollen ein gutes Geschäft machen.
Ja.
Ja, also so egoistisch sind wir doch alle. Ja, wir wollen gerne mehr für unser Geld bekommen. Und dieses unwiderstehliche Angebot tappt genau in dieses psychologische Verlangen. Ja, ich will mehr bekommen für das, was ich bezahle. Ergo Preisgefälle, ergo ich spreche schon wieder zu viel. Elia, wir sehen uns morgen.
Es ja,
persönlich, danke für deine Zeit.
Gerne.
Genau, falls du Fragen hast, ja, du jetzt zuhörst oder das bei YouTube oder irgendeiner anderen Plattform siehst, falls du Fragen hast, dann schreib gerne mir, schreib gerne Elia bei LinkedIn, bei Instagram, per privater Nachricht, als Kommentar unter dem Video, wie auch immer. Wir sehen das relativ zügig, kommen dann gerne auf dich zurück. Gerne auch per Mail, wenn du es nicht öffentlich machen möchtest. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin, Elia, danke dir. Wir sehen uns.
Ich danke dir. Ciao, auch. Bis dann. Ciao, ciao.